Reflektor Magazin, November-Edition.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Diesmal wieder mit einer Magazin-Ausgabe. In dieser Folge erwartet euch ein Interviewausschnitt aus dem Club Reflektor und darüber hinaus Konzert- und Kulturtipps. Und außerdem sprach ich mit meiner Freundin und Secure-Expertin Saskia Lavaux über das neue Album Songs of a Lost World von Secure, welches nun nach langer Wartezeit am 1. November erschienen ist. Okay, los geht es jetzt mit dem Ausschnitt aus dem Club Reflektor. Ich sprach mit Katharina Ott-Alavi von der tollen Rockband 24/7 Diva Heaven, die im Oktober ihr zweites Album mit dem Titel Gift veröffentlicht hat. Wenn ihr das Gespräch in der vollen Länge von 85 Minuten hören wollt, dann werdet gerne Mitglied in meinem Club Reflektor. Mit dem Club könnt ihr mich unterstützen. Schaut euch die verschiedenen Mitgliederpakete einmal an. Leise, mittel und hochinteressant wird es dann bei Mezzoforte und laut. Den Link zum Club Reflektor, mein Mitgliederbereich, findet ihr in den Shownotes. Okay, jetzt aber erstmal zu meinem Gespräch mit Cat von 24/7 Diva Heaven. 24/7 Diva Heaven ist ein Trio. Caro Paschedak am Bass, Mary Westphal am Schlagzeug und eben Katharina an Gesang und Gitarre. Die Band veröffentlichte im Jahr 2018 ihre erste EP Superslide und dann im März 2021 ihr erstes Album mit dem Titel Stress. Und jetzt, ganz frisch, am 11. Oktober 2024 ihr zweites Album mit dem Titel Gift. Es ist kraftvolle, analoge Rockmusik. Ich bin begeistert von dieser Band und ich freue mich, dass Cat von 24/7 Diva Heaven heute hier bei Reflektor zu Gast ist. Herzlich willkommen.
Hallo Jan, ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
Sehr gern, sehr gern. Ihr seid eigentlich gerade auf Tour. Jetzt ist gerade ein paar Tage Pause. Erste Frage, wo wart ihr gerade und wie war es?
War sehr schön. Das erste Mal mit dem neuen Album. Wir waren zunächst in Leipzig gewesen, Tourauftakt, und dann haben wir zwei Tage hintereinander Berlin gespielt und haben dann quasi in der Hometown erstmal unseren Release gefeiert und hatten dann ein paar Tage wohlverdiente Pause, die brauchten wir auch, und jetzt geht's diese Woche weiter mit drei weiteren Shows. Wir sind diese Woche in München und noch in Darmstadt und auch in Köln, also einmal quer durch die Republik. Und nächste Woche geht es dann auch wieder weiter.
Ist ja wahnsinnig teuer geworden, habe ich jetzt von anderen Bands gehört. Diese ganzen Busse und Benzin ja sowieso. Ne? Das Touren ist mal für alle, die damit nicht täglich befasst sind, ist unfassbar teuer geworden. Ne?
Ja, ist irre. Also wir haben Glück, dass wir meistens noch über so einen privaten Kontakt einen Bus leihen können. Mhm. Aber wenn das mal nicht klappt, dann müssen wir schon damit rechnen, dass das so 350 Euro pro Tag sind. Und für so eine kleine, mittelgroße Band kann man da, also muss man das erst auch mal wieder einspielen alles. Ne? Man hat ja auch noch andere Kosten, hat ja auch noch Merch gedruckt, man hat ja auch noch Personal dabei.
Was habt ihr dabei?
Wir haben eine Fahrerin dabei, hallo Anne, ganz tolle Crew, und unseren Soundmann Jens. Super Leute, tolle Crew, und brauchen wir auch für unser Seelenheil auf Tour.
Glaube ich. Und wir sitzen hier jetzt zu zweit. Es ist nicht leicht, ein Trio auseinanderzureißen. Ich hätte euch auch gerne alle drei interviewt, aber jetzt aus ganz praktischen Gründen müssen wir es so machen. Und danke, dass ihr und dass du euch darauf eingelassen habt.
Ja, Grüße auch von Mary und Caro. Die freuen sich natürlich, dass ich hier heute stellvertretend dabei sein kann. Und Grüße gehen raus.
Ja, von meiner Seite auch. Ich fange mal damit an, wie ich euch kennengelernt habe. Das war nämlich am Bildschirm, weil euer erstes Album erschien ja mitten in der Pandemie, und ich glaube schon vorher, 2020, hattet ihr ein sogenanntes Online-Konzert, eine Live-Session ohne Publikum beim Berliner Popkultur-Festival, und die habe ich mir angeschaut und ich dachte, wow, geil, Marshall und Ampeg-Boxen, Effektgeräte, Monitorboxen auf der Bühne. endlich mal wieder eine coole Rockband und dann auch noch aus Berlin. Und das ist ja nicht die naheliegendste Entscheidung in der Jetztzeit, sich für Rockmusik zu entscheiden. Wie kam es bei euch dazu?
Ja, es ist Rockmusik, ja.
Kann man sagen, oder habe ich das falsch?
Ja, es ist Rockmusik, auf jeden Fall. Und wir kommen alle ganz klar aus der Rockmusik. Also obwohl wir auch alle andere Geschmäcker haben und auch uns auch in andere Genres verlieren ab und zu, kommen wir alle drei ganz klar aus der Rockmusik. Und uns war völlig klar, dass erstmal nichts anderes in Frage kommt. Und vor allen Dingen hatten wir auch richtig Lust, irgendwas Kraftvolles zu machen. Also das war von Anfang an jetzt nicht wirklich geplant. Also die Band ist nicht zusammengekommen und hat gesagt, das soll es sein, sondern es hat sich ganz natürlich schon vom ersten Jam an ergeben, dass das krachig sein sollte. Und ich glaube, wir sind alle irgendwie viel mit Punk sozialisiert worden. Dann aber haben wir alle drei schon auch sehr unterschiedliche Geschmäcker noch, was Rockmusik angeht. Also wir kommen, Caro ist mehr so Elektropunk und auch New Wave und solche Dinge, bis hin zu Slayer und Thrash Metal und auf jeden Fall auch 90er Jahre Grunge. Alles, was da so passiert ist rund um Nirvana und Co. Und da haben wir einfach uns so das Beste zusammengemixt aus dem, was wir gerne hören.
Ja, sehr, sehr schön. Und wie kamt ihr überhaupt zusammen? Also, das ist ja auch nicht die erste Band, in der du spielst, oder? Aber.
Ja, also, ich sag mal so, für mich ist es die erste richtige, richtige Band, die meine eigene Band ist. Ich war auch schon mal Gitarristin in meiner Teenie-Band damals. Ich habe mal in anderen Projekten auch mal gesungen und vielleicht auch mal irgendwie eine Kollaboration gemacht mit anderen. Und das ist aber meine erste eigene, richtige Band, in der ich auch Songs selbst schreibe, also mit der Band zusammen. Und damals hatte unsere Schlagzeugerin Mary, die dann irgendwann nach Berlin kam, schon lange nach einer Band gesucht und hatte da erfolglos mit verschiedenen Leuten zusammengespielt. Das hatte alles nicht so gematcht. Und sie war auf der Suche nach Leuten, mit denen sie was Richtiges starten konnte. Und wir kannten uns so von Festivals und von Konzerten. Und dann kam sie eines Tages auf mich zu und hat gesagt, hey, Kat, wollen wir nicht mal in den Proberaum gehen? Ich habe mich erfolgreich daraufhin geweigert, mehrere Male, weil ich mich nicht getraut habe. Schlicht, weil ich schon so lange auch nicht mehr gespielt hatte, beziehungsweise immer so mit meinen eigenen Songideen zu Hause saß und irgendwie nicht so richtig wusste, wie komme ich da jetzt raus mit meinen Sachen. Und ich war da sehr schüchtern, muss ich sagen. Und Mary hat sehr, sehr lange gegraben, bis ich irgendwann gesagt habe, na komm, dann lass mal probieren. Sie hatte einen Proberaum zu der Zeit. Und
habt ihr noch einen Proberaum jetzt?
Genau, das ist der gleiche wie den wir am Anfang hatten. Das ist derselbe Raum immer noch im Rockhaus in Lichtenberg.
Mhm. Und ist das dieser Plattenbau da?
Genau, so ein altes Postgebäude, alter Plattenbau. Da sind ganz, ganz viele Bands und das ist immer noch unser kleiner Raum vom Anfang. Wir sind da jetzt schon 3, 4, 7 Jahre drin. Und und dann haben wir erstmal zu zweit so gejammt und dann haben wir immer gesagt, okay, das matcht, das soll so sein, lass uns das zusammen machen und jetzt suchen wir noch eine Person für den Bass. Und irgendwie hat man uns gedacht, es wäre schön, wenn wir eine andere Frau finden würden. Ich weiß nicht, warum wir uns dafür entschieden haben, aber wir haben gemerkt, dass also wir beide so gut untereinander harmoniert haben und uns irgendwie da gut gefühlt haben miteinander und dachten, okay, wir gucken mal, ob wir eine Bassistin finden. Und über Freunde hieß es dann, ah, Caro, die wir auch schon von Konzerten kannten, die spielt doch Bass, frag doch Dima. Und dann haben wir uns irgendwann mal dann auf einem gemeinsamen Konzert sind wir dann auf sie zu und haben sie feierlich gefragt. Sie hat sofort zugesagt und der Rest ist Geschichte. Bis heute sind wir in der Konstellation zusammengeblieben.
Ja, das wirkt auch total organisch, ihr drei zusammen, finde ich. Ich finde ja so gerade beim Trio muss es auch echt passen. Also da weiß ich echt, wovon ich rede, weil wir waren ja mit meiner Band Tokotronic, wir waren ja 10 Jahre lang ein Trio. Jetzt sind wir vorübergehend wieder ein Trio. Also ich setze mich damit gerade sehr viel auseinander, mit dieser wirklich ganz speziellen Form, zu dritt zusammen Musik zu machen. Das hat irgendwie, natürlich ist man irgendwie limitiert auf eine Art, aber es hat auch was sehr Kraftvolles. Und bei euch spüre ich das oder meine ich das sehr stark zu spüren. Ich hatte euch nach diesem Online-Auftritt beim Popkulturfestival, dann hatte ich euch irgendwie wieder vergessen. Ich meine, in der Pandemie, da vergaß ich eh viel. Und dann habe ich nochmal ein Konzert von euch gesehen, was ich wieder super fand. Wieder online, also ich komme hier echt rüber wie so ein Stubenhocker. Ich konnte ja auch nicht zu eurem Konzert kommen letztens. Das war Rockpalast, Crossroads Festival 2023. Und ich dachte, geil, das hat ja echt nochmal einen Riesensprung gemacht. Und dann habe ich euch nicht mehr vergessen und stellte dann auch irgendwie fest, dass ihr schon 2021 ein Album gemacht habt und das mit dem Titel Stress, das ich eben schon benannte. Und ja, und nun vor ein paar Tagen eben das zweite Album, Gift. Ich finde ja so, erstmal die Frage, schwierig, zweites Album? Schwieriger als das erste Album?
Das haben ja alle vorausgesagt und auch.
Ich hätte das nicht gesagt, aber das wollte ich nicht unterbrechen.
Viele haben das gesagt. Also auch wir hatten viel mit Arne, unserem Labelchef bei Neu Solution. Hallo Arne, tolles Label aus Kreuzberg, gesprochen. Und er meinte, ja, zweites Album, weil ich war dann ganz euphorisch, als wir die ersten Demos hatten und sagte, Mensch, Arne, das gefällt uns richtig gut. Ich glaube, das wird ein schönes Album. Und er war immer noch so ein bisschen verhalten. Er hatte die Demos noch nicht gehört und sagte, ja, zweites Album, immer schwierig. Und habe dann natürlich mich auch damit auseinandergesetzt, weil man dann ja eben auch eine Referenz hat schon. Man hat das erste Album schon geschrieben, weiß, das kam ganz gut an, die Leute mochten den oder den Song besonders. Und ehrlich gesagt wollte ich mich da aber von frei machen, diese Erwartungshaltung zu haben, wir müssen jetzt, die Songs müssen jetzt alle so klingen wie der erfolgreichste Song auf dem ersten Album.
Schrecklich, das ist ja auch heutzutage so krass. Weil man kann das ja genau irgendwie bei Spotify und YouTube und was weiß ich wo nachvollziehen. Schlimm. Was hat wie viel Klicks und davon wolltest du dich oder wolltet ihr euch aber frei machen?
Total. Und ich würde sagen, ich war vielleicht noch diejenige, die noch am nervösesten war von allen. Ich glaube, die anderen beiden waren richtig cool. Aber dadurch, dass ich meistens so die ersten Ideen immer schon so mitbringe in den Proberaum und mir die in erster Instanz die Dinge ausdenke, um dass wir
also
sie
dann, du bist schon die Singer-Songwriterin die, und dann übersetzt ihr das in diese krasse Rockmusik mit Punk und Grunge-Appeal, kann man das so sagen? Aber du schreibst die Stücke an der Gitarre oder wie?
Ich bringe Snippets mit. Also ich denke mir so Versatzstücke aus. Manchmal gibt es ein Refrain, manchmal gibt es schon eine Strophe, manchmal gibt es einfach nur irgendwie eine Zeile, die ich auf ein bestimmtes Riff oder so singe und dann bringe ich das mit, stell das vor, dann muss das natürlich erstmal abgenommen werden. Mhm. Ist es wert, dass wir das jetzt da weiter dran arbeiten?
Wie ist der Moment so? Weil man ist ja, das ist ja das erste Mal, dass es dann von dir selber wegkommt, so, ne? In eine ganz kleine, aber irgendwie ja doch Öffentlichkeit. Nicht Öffentlichkeit, aber zu deinen Bandkolleginnen.
Ich finde es immer total aufregend, weil ich natürlich auch gespannt bin, was die anderen sagen. Und gerade wenn man noch nicht so eine abgebrühte Songwriterin ist, die das seit 30 Jahren macht, bin ich da, glaube ich, vielleicht auch noch ein bisschen unsicher hier und da. Und es gab schon Ideen, da dachte ich so, oh, Mensch, das gefällt mir jetzt ganz gut. Aber ich kann nicht so richtig einschätzen, ob das überhaupt jemandem außer mir gefällt. Ja. Und dann ist der Moment total aufregend, das dann vorzuspielen. Und dann merke ich meistens schon so an der ersten Reaktion, kitzelt da was, ist das irgendwie cool? Wobei es auch den Fall gibt, dass ich schon was vorgespielt habe, die beiden so semi-begeistert waren und dann aber, nachdem wir das dann wirklich ausgearbeitet haben, weil das muss ich auch dazu sagen, das machen wir dann auch wirklich zusammen. Mhm. Und das sind wirklich nur so die Grundideen, die ich dann liefere und der Rest passiert dann im Proberaum zu dritt. Und,
ich finde sowas total interessant, weil die Bandbreite ist ja weit. Es gibt ja heutzutage auch Musikerinnen, Musiker, die das alles irgendwie zu Hause am Rechner fertig machen, ihren Hi-Hat-Schlag und so und dann sagen, so wird's gemacht und so ist es aber nicht bei euch, sondern das ist schon der Prozess im Proberaum auch.
Genau, ich glaube, meine Aufgabe ist vielleicht so ein bisschen dadurch, dass ich die Grundidee vom Song mitgebracht habe, versuche ich erstmal irgendwie vielleicht auch den anderen beiden so rüberzubringen, was ich mir für ein Vibe gedacht habe. Dann setzen wir das zusammen um und dann am Ende bringt natürlich jede ihre Note da rein, also ihre individuelle. Ich könnte das so alleine nicht so fertig machen, wie es dann letzten Endes entsteht. Dafür brauche ich dann schon die anderen beiden.
Es fällt mir auf, Bands sind ja auch selten geworden. Nicht nur jetzt das Rock irgendwie inzwischen so ein Genre von vielen ist, sondern auch Bands werden ja viel weniger. Die meisten jüngeren Acts, wenn man das, dieses Wort finde ich irgendwie doof, aber sag ich mal, wenn die jüngeren Acts, mit denen ich spreche, sind meistens Solokünstlerinnen oder Solokünstler, die irgendwie dann, auch wenn sie mit Band unterwegs sind, das ist ja schon eine Entscheidung zu sagen, wir sind jetzt eine Band, ne?
Ja, ich weiß aber nicht, ob ich das, ich glaube, ich wäre alleine, ohne dass Mary mich gefragt hätte und dann Caro dazugekommen wäre, hätte ich, glaube ich, alleine mich nicht getraut. Also, jetzt würde ich sagen, würde ich nochmal ein Projekt machen, was ich auch nicht ausschließe, dass wir, also wir machen ja auch nebenbei immer mal so Kleinigkeiten neben der Band und ich würde jetzt nicht ausschließen, jetzt auch mal alleine ein Album machen zu können. Das würde ich jetzt hinkriegen, aber damals brauchte ich unbedingt auch diesen Support der anderen beiden, um überhaupt mich zu trauen, auch diese Ideen mal ins Licht zu lassen.
Kommen wir zum Album nochmal, zum zweiten. Ich finde eure beiden Albentitel, so muss man sagen. Ja, eure beiden Albentitel spiegeln gut das wider, was in den letzten Jahren passiert ist. Also, vielleicht ist es gar nicht so gemeint, aber so habe ich das jetzt so für mich rekapituliert. Spätestens mit der Pandemie ging ja ein unfassbarer Stress los, noch gesteigert durch solche Sachen wie diesen furchtbaren Krieg in der Ukraine, den 7. Oktober und all das. Also ich finde, ganz stressige Zeiten. Und dieser Stress hat so ein Gift in die Welt gesetzt. Zumindest empfinde ich das so. Ich empfinde das gesellschaftliche Klima als total vergiftet. Und wenn ich mir jetzt eure Albencover anschaue, ist das auch so, ach, die haben sich verdunkelt. Aus Rosa wurde Schwarz und für mich sind irgendwie beide Titel echt schlüssig und im Geist ihrer Zeit. Und ist das irgendwie überinterpretiert oder kannst du das nachvollziehen?
Das hast du eigentlich ganz gut interpretiert.
Tatsächlich. Ich wollte mir jetzt kein Lob abholen, entschuldige, aber doch, ich fand das so offensichtlich. So. Ja.
Nee, total. Und klar, das hat was mit dem gesellschaftlichen Klima zu tun, aber natürlich auch, es hat auch einen individuellen Wert. Also wir befinden uns ja auch gerade in der Zeit, in der es Menschen schwerfällt, bei guter psychischer Gesundheit zu bleiben. Und ich glaube, das geht da Hand in Hand. Und ich meine, man muss natürlich auch sagen, es hatte auch eine ästhetische Komponente. Stress und Gift sind beides Worte, die man auf Englisch und auf Deutsch aussprechen kann. Deswegen ist dann sozusagen Gift so als logische Konsequenz aus Stress erfolgt. Wir fanden das irgendwie eine schöne Idee.
Also auf Englisch heißt es ja Geschenk, ne?
Und das ist nämlich jetzt noch die zweite, der Clou.
Das ist der Clou, ja.
Wir haben noch so einen Kniff eingebaut. Das Schöne ist, finde ich, an Gift ist, dass es eben auf Englisch eine andere Bedeutung hat und Geschenk bedeutet. Und diese Doppeldeutigkeit und diese Widersprüchlichkeit, das fühle ich auch so stark gerade in der Welt. Dieses auf der einen Seite, weiß ich nicht, sind wir alle so verbunden und connected übers Internet und versuchen irgendwie schöne Dinge zu machen. Und auf der anderen Seite bröckelt überall der Putz ab und wir wissen nicht so richtig, wie die Gesellschaft zusammengehalten werden kann. Und irgendwie, ich mochte auch dieses Wortspiel mit der, diese Doppeldeutigkeit.
Ja, krass, ja. Ich habe das Englische, obwohl ihr englische Texte macht, kam bei mir tatsächlich nur das Deutsche, das Gift.
Das hat sicherlich das Gründe.
Ja, vielleicht
deiner
auch Gründe,
Biografie.
Vielleicht auch in meiner Biografie bestimmt. Ich mag das Dunkle auch und finde es irgendwie befreiend. Und können wir gleich mal zum ersten Song kommen, zum Opener. Red Race heißt der. Und was ich krass finde, die ganze Band ist von Sekunde 1 an am Start. Gesang, Gitarre, Schlagzeug, Bass, alles da. Es ist ein krasser Einstieg, also es wird nicht lang gefackelt. Wie bewusst war die Entscheidung, so offensiv zu starten?
Wir wussten, glaube ich, bis zuletzt nicht, noch im Studio haben uns überlegt, was soll da jetzt der Titeltrack sein. Und wir wussten das bis...
der Opener quasi.
Guter oder? Genau, das wussten wir bis zuletzt nicht.
Und das Schlimme, wenn man viele gute Songs hat. Also ich finde nämlich, auf dem Album sind viele gute Songs und das ist nicht so wie diese englischen Pop-Produktion, wo man merkt, da sind zwei Singles und der Rest wurde so drumherum gebastelt, sondern ist ein richtiges Album, finde ich.
Das ist schön zu hören, das freut mich sehr und wir haben das vielleicht ja auch ähnlich empfunden, nicht, dass wir dachten, jetzt alles Hit, aber wir konnten uns nicht entscheiden, weil die Songs auch unterschiedliche Richtungen haben und unterschiedliches Flair mitbringen, aber dann dachten wir, okay, wir sind Diva Heaven, die Leute kennen uns vielleicht, die Leute, die uns kennen von Stress, das geht nach vorne, Stress ging schon nach vorne auf jeden Fall und wir dachten, okay, wir wollen gleich zeigen, dass wir, wie du das vielleicht jetzt auch beschrieben hast oder empfindest, wir wollten gleich da sein irgendwie, kein langes Geplänkel, kein langes Intro, direkt rein und irgendwie so diese Unmittelbarkeit, das fand mir gut. Also das, ich glaube, das war die Entscheidung und letzten Endes war es auch die erste Single-Auskopplung des Albums und dann haben wir gedacht, gut, die kommen ja meistens dann auch relativ früh oft in einer Reihenfolge, je nachdem, wie man das macht als Band. Und da haben wir gedacht, gut, das geht einfach 1, 2, 3 und los.
Das ist eine sehr gute Entscheidung. Man kann natürlich auch immer alles anders machen, aber es wirkt sehr entschlossen und das finde ich ganz cool. Und auch der Text kommt ja gleich zur Sache. I do not pay and don't want what you pay me. I close my eyes to what others want to see. I'm defiant, I am deformed in a world where fucking everything must conform. Das klingt für mich... zwar irgendwie pessimistisch, aber auch irgendwie wütend und nicht irgendwie kapitulierend. Und im Text heißt es weiter, refusing rat race is resistance too. Und ich frage mich, begibt man sich, wenn man eine Band hat und ein Album veröffentlicht, begibt man sich nicht genau in dieses rat race, in ein Hamsterrad? Oder ist eine Band noch immer eine Möglichkeit, nicht konformistisch zu sein?
Sehr gute Frage.
Hier endet unser Ausschnitt aus der aktuellen Folge vom Club Reflektor. Ja, und was wird Cat wohl auf diese gute Frage von mir antworten? Das erfahrt ihr, wenn ihr im Club Reflektor weiterhört. Wie gesagt, bei steadyhq.com/de/reflektor könnt ihr ganz einfach und günstig Mitglied werden. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt sende ich hier einen herzlichen Gruß an die neuen Laut- und Mezzoforte-Mitglieder im Club Reflektor. Hallo André Konin, hallo Stefan Friedrichsen, hallo Markus Bölscher und hallo Roland Baude. Schön, dass ihr jetzt auch mit dabei seid. Und wir kommen nun zu meinen Konzertempfehlungen. Ich habe es in der letzten Woche ja zumindest zu ein paar ganz unterschiedlichen Konzerten geschafft. Ich war bei International Music, ich war bei Bonnie Prince Billy, ich war bei Wanda und ich war bei Die Nerven oder Den Nerven, wie sagt man eigentlich? Egal, es war alles auf seine ganz eigene Art ganz toll. Ich finde eigentlich, nichts geht über ein Live-Konzert und deshalb kommen jetzt von mir hier die nächsten Konzerttipps. Los geht es mit einem Freund des Hauses. Mille Petrozza und seine Band Creator sind unterwegs. Der wirbelt nämlich schon seit Monaten mit seiner Metal-Geisterbahn um den Globus. Aber im Dezember macht er endlich mal wieder Halt in Deutschland. Creator sind gemeinsam mit Anthrax auf Tour und der Special Guest ist die Band Testament. Im November sind sie in Düsseldorf und im Dezember in München, Stuttgart, Berlin, Frankfurt und Hamburg. Lasst euch das nicht entgehen. Also, wenn ihr Metal mögt, dann ist das auf jeden Fall ein sehr attraktives Paket. Und für alle Hörer, die lieber ruhigere Musik hören oder auch ruhigere Musik gerne hören, habe ich hier auch ein paar ehemalige Reflektor-Gäste auf Tournee, nämlich die Gruppe Fortuna Ehrenfeld. Die haben nämlich vor kurzem eine sehr hörenswerte Dreifach-LP veröffentlicht. Mein Anspieltipp ist, Die Sonne war rot, kommt hier in die Reflektor-Playlist.
Das Abschlusskonzert der Tour ist jetzt schon am 27.11. in ihrer Heimat in Köln im Gloria. Und am Tag danach könnt ihr euch dann auch noch ein Best-of-Konzert von ihnen am gleichen Ort anschauen. Und im Dezember gibt es dann noch Solokonzerte von Martin Bechler, dem Sänger der Band. Die Links findet ihr, wie alle Hinweise, in den Shownotes. Eine weitere Band, auf die ich euch hinweisen möchte, sind die legendären ER80. 1979 gegründet und seitdem aktiv. Eine unbestechliche Underground-Punk-Band. Ich liebe sie sehr. Einige Freunde von mir haben sie letztens live in Lübeck gesehen und die waren restlos begeistert. Ja, also ich sage einfach mal, geht da mal hin. Und ihr könnt sie im November in Leverkusen sehen, im Dezember in Bielefeld und Hamburg, im Januar 25 in Dortmund und Chemnitz und im Februar in Berlin und im April in Nürnberg. Also noch viel Zeit, euch zu entscheiden. Die Band wird es wahrscheinlich hassen, dass ich hier Werbung für sie mache. Wahrscheinlich ist eh schon alles ausverkauft, also verzeiht es mir, aber ich möchte auf gute Musik hinweisen. Eine weitere altgediente Band, die aus dem Punk kommt, aber immer spannend geblieben ist, ist auch auf Tour. Die Goldenen Zitronen. Sie feiern gerade ihr 40-jähriges Bandjubiläum. Am 29. November wird ein grandioses Best-of-Album erscheinen. Es trägt den Titel Inventur. So ein guter Titel für eine Best-of kann echt nur von den Goldenen Zitronen kommen. Und ab 2. Dezember sind sie dann auf Tournee. Apropos Best-of. Am 6. Dezember dieses Jahres erscheint ein Best-of-Album meines Co-Hosts T.S. Uhlmann. Natürlich bei seinem Label Grand Hotel von Kleef. Sincerely T.S. Uhlmann. Das Beste von Tomte bis heute. 29 Songs von 1998 bis 2023 sind da drauf. Es erscheint auch als Dreifach-LP, als Doppel-CD und natürlich digital. Aber digital zählt nicht. Also mein Tipp, kauft euch die LP. T.S. Konzerte im St. Pauli Theater im Januar 25 sind meines Wissens schon längst ausverkauft. Ich glaube aber, wir machen einen Reflektor-Betriebsausflug dorthin. Noch eine Hamburger Band, Trümmer, sind auf Tour. Ab 19. November. Am 21. und 22. zum Beispiel in Berlin im Schokoladen mit der Band Frau Lehmann als Support. Und die Band Frau Lehmann ist übrigens auch der nächste Gast in unserem Club Reflektor. Also, auf in den Schokoladen, beziehungsweise in die Clubs in den anderen Städten. Und falls ihr das hier früh hört, am 16. November spielt eine tolle kanadische Post-Punk-Band, Cola heißen die, ja, die heißen wirklich Cola, am 16. November in Berlin. Also, allein schon wegen des Namens ist das natürlich ein Reflektor-Tipp. Und hier noch einmal für die harte und schnelle Gangart, die von mir geliebten Aliens and Sniffers sind auf Welttournee. In November machen sie in Hamburg, Berlin und München Halt. So, und ein letzter schrulliger Tipp von meiner Seite. Ich liebe die EBM-Band Frontline Assembly. Sie spielen am 29. November in Leipzig und am Weißenhäuser Strand, also irgendwo da an der Ostsee, bei Festivals jeweils. Wie sie das wohl machen, an einem Tag zwei Auftritte, das ist ihr Geheimnis. Aber sie werden es schaffen, da gehe ich von aus. Und dann Anfang Dezember könnt ihr sie noch in Oberhausen und Berlin sehen. Jetzt kommt noch ein ganz anderer Hinweis, der einen Konzertort betrifft. Das Coney Island ist in Gefahr. Das Coney Island in Leipzig. Ich habe da mit meiner Band Tokotronic und auch anderen Projekten schon sehr oft gespielt. Und ich weiß, wie wichtig das Coney Island für Leipzig ist. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr das Coney Island auf einer Initiative auf Start Next unterstützen. Ihr findet den Link in den Shownotes. Also, große Liebe hier von Reflektor ans Coney Island. Und nun noch etwas ganz anderes, ein Hörbuchtipp, ein Online-Hörbuchtipp. Noch bis zum 3. Dezember ist die Lesung einer meiner absoluten Lieblingsnovellen online zu hören. Die schwarze Spinne des Schweizer Autors Jeremias Gotthelf aus dem Jahr 1842. Ist das ein antirevolutionäres oder gar nur ein frommes Werk? Ich finde nicht. Und ich finde sogar, dass diese Frage am Thema vorbei ist. Es ist auf alle Fälle ein Schauer- und Fantasywerk. Und ein wesentliches Thema ist kollektive Schuld. Die Quintessenz dieses Werkes lautet, so viel kann ich euch verraten, das Böse lässt sich nicht vernichten. Vielleicht lässt es sich für einige Zeit bannen, aber es lebt unter uns. Ja, was für eine zeitgemäße Botschaft in den heutigen Tagen. Also, wie ich schon sagte, eins meiner absoluten Lieblingswerke. Die Lesung findet ihr in der ARD-Mediathek. Sie ist aus dem Jahr 1977, gelesen von Manfred Schradi, ganz toll gelesen. Und den Link findet ihr, wie alle Hinweise, in den Shownotes. Und als kleines Extra findet ihr außerdem in der Reflektor-Playlist den Song »Die schwarze Spinne« meiner Band »Das Bierbeben« aus dem Jahr 2016. Das ist mir nämlich auch wieder eingefallen, dass wir das mal gemacht hatten. Ja, damit sind wir schon mehr oder weniger im elektronischen Bereich und aus diesem Genre möchte ich euch darauf hinweisen, dass in jüngster Zeit zwei wirklich hochkarätige Produzentenalben erschienen sind. Zunächst bereits am 17. Oktober das Album 100 Angst von Basasian. Er hat sich einen Namen gemacht als Produzent des Rappers Haftbefehl zum Beispiel. Und genau dort ist er mir aufgefallen. Ja, diese Tracks, ich fand die immer krass avantgardistisch, was immer man von Haftbefehl hält. Also die Musik, wirklich der Hammer. Und auf seinem jetzigen Album hat er mit verschiedenen Künstlern zusammengearbeitet, darunter Trettmann, Schmidt, Haiti, Brutalismus 3000, Casper und Miss Platinum. Mein Anspieltipp ist der Track Fleisch und Geld featuring Brutalismus 3000. In 2 Minuten und 50 Sekunden wird man da gründlich durchgenudelt. Könnt ihr euch auch in der Reflektor-Playlist anhören. Das zweite Album ist das Album German Engineering 2, das auch jetzt in diesen Tagen erscheint. Ich glaube am 15. November. Vielleicht wird es auch noch mal ein paar Tage verschoben. Ich durfte es zumindest schon hören und es ist von der Produzentengruppe Kitschkrieg. Dieses Produzententeam aus Berlin hat sich einen Namen gemacht durch vor allen Dingen durch die Erfolgsalben von Trettmann, aber sie haben zum Beispiel auch Montenegro Zero von Haiti im Jahr 2018 produziert. Das liebe ich sehr, das Album. Hatten aber auch schon immer eigene Hits, wie zum Beispiel auch im Jahr 2018 den Track Standard mit UFO 361, Jesus, Gringo und Trettmann auch. Das ist einerseits textlich wirklich super stumpf, aber andererseits ist es irgendwie auch Avantgarde von der Musik und auch vom Text her. Und diese Ambiguität aus Stumpf und Kunst, das interessiert mich halt in diesen Bereichen, wo Basasian und Kitschkrieg tätig sind. Kitschkrieg haben anders als Basasian keine deutschsprachigen Feature-Gäste, sondern amerikanische, weil sie in die USA übergesiedelt sind, genau gesagt nach Atlanta. Und dadurch ist das Album auch irgendwie R&B-mäßiger als das, was sie zuvor gemacht haben. Aber sie haben es geschafft, diesen typischen Kitschkrieg-Trademark-Sound trotzdem noch erkennbar sein zu lassen. Und dieses tolle, aufgeräumte, minimalistische Design, das ist schon echt bemerkenswert. Das erkennt ihr zum Beispiel an dem tollen Song Sky High featuring Anivia. Der ist auch nur 2 Minuten 51 lang. Ja, so ist das heute. Und trotzdem alles gesagt. Hört ihn euch an in der Playlist. Ich bin sehr gespannt, ob es Kitschkrieg gelingt, sich in den USA zu etablieren. Und ich habe noch eine kleine Bitte an Kitschkrieg. Alles super, was ihr macht. Aber hört bitte auf mit diesen Kitschkrieg, die da mit diesen Worteinblendungen, die da wie so Station-IDs in die Tracks eingebaut werden. Das habt ihr ja lang genug gemacht. Aber gut, das steht mir gar nicht zu, das zu sagen. Ich empfehle beide Alben, die sind sehr unterschiedlich. Alles Gute von meiner Seite nach Atlanta und auch zu Basasian. Mein Tipp, hört euch diese beiden Alben mal hintereinander an. Es gab ja in der Vergangenheit bei Kitschkrieg und Basasian einige Überschneidungen. Aber es ist doch ganz interessant, wie unterschiedlich ihre Ansätze sind zu produzieren und ja, wie die Berechtigung doch auf beiden Seiten da ist. So, nun noch eine Musikempfehlung, auch elektronisch, auch mit Gesang, aber ganz anders als diese Großproduktionen, von denen ich eben sprach und ganz nah dran an mir selbst. Nach 16 Jahren ohne Solo-Output hat Arne Zank der Schlagzeuger meiner Band Tokotronic, eine EP herausgebracht. Dazu Izutu Aresu heißt sie. Das ist japanisch, könnt ihr euch mal übersetzen. Und das ist wirklich eine ganz eigene Musik. Und die EP sieht toll aus, ein physischer Kauf lohnt sich also. Es ist ein super schön gemachtes Beiheft dabei, also so eine Art Fanzine. Abgemischt hat die EP Arne übrigens gemeinsam mit unserem alten Freund Mensa Rehns. 6 Songs sind es geworden. Mein Anspieltipp ist das traurige, aber super starke Gib mir keine Hoffnung mehr. Kommt hier in unsere Playlist. Es ist zum Weinen, aber es gibt Kraft. Ja, 16 Jahre kein Output. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Damit sind wir nämlich beim Abschlussthema des Reflektor-Magazins. Es geht um das neue Album von The Cure. Es heißt Songs of a Lost World und ist am 1. November erschienen. Und um das jetzt mal ein bisschen zu analysieren, schalte ich jetzt meine Expertin zu. Aus Hamburg, Saskia Lavaux. Hallo, liebe Saskia.
Hallo, lieber Jan. Freue mich sehr.
Ja, mir ist ja bekannt und ich glaube, Menschen, die dich kennen, ist bekannt, dass du eine große Cure-Expertin bist. Und ich danke dir sehr, dass du hier jetzt mit deiner geballten Kompetenz Rede und Antwort für uns stehst.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich werde den Ansprüchen hier gerecht.
Auf jeden Fall. Das weiß ich jetzt schon. Ich fange mal bei mir an. Ich liebe The Cure ja wirklich auch sehr, aber du kennst dich besser aus. Du kennst jedes Bootleg, auch alle Solo-Veröffentlichungen von allen Bandmitgliedern, von Lol Tallhurst, also auch den ehemaligen Bandmitgliedern und so weiter und so fort. Ja, und ich sagte es ja eben schon, nun ist nach 16 Jahren das 14. Studioalbum von The Cure erschienen, Songs of a Lost World. 8 Songs, der kürzeste ist der War Song mit 4 Minuten 14 Sekunden. Insgesamt 3 Songs sind unter 5 Minuten, einer unter 6 Minuten, 3 über 6 Minuten und der längste ist der finale Song, der Endsong mit 10 Minuten, 23 Sekunden. Okay, aber das sind ja alles Formalitäten. Meine Einstiegsfrage an dich. Wie gefällt dir das neue Album von The Cure?
Es gefällt mir sehr, sehr gut. Also die Spannung im Vorfeld war unglaublich hoch aus verschiedenen Gründen. Natürlich, weil es 16 Jahre kein Studioalbum der Band gab. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite waren viele Songs schon durch Live-Performances bekannt. Und das erhöht natürlich immer die Spannung darauf, wie so ein Album produziert ist, wie es rüberkommt und so. Also, und meine Erwartungen wurden erfüllt oder sogar übertroffen.
Ja, erstmal ganz kurz gesagt, ich gebe dir recht. Kurze Expertenfrage, Expertinnenfrage. Wie viele Songs waren schon, gab es schon live vorher? Schon mehr als die Hälfte, glaube ich, oder?
Ja, also 5 Songs, wenn ich das richtig sehe, wurden auf der Lost World Tour 22 und 2023 schon live gespielt. Und auch darüber hinaus wurden schon Songs präsentiert, zum Beispiel Another Happy Birthday oder auch It Can Never Be The Same. Das sind Stücke, die sind auf dem Album jetzt hier gar nicht mehr aufgetaucht, was viele erstmal verblüfft hat. Aber da hat Robert im Interview schon preisgegeben, dass er an einem zweiten Album arbeitet. Diese Prognosen oder Infos sind immer mit Vorsicht zu genießen bei ihm, weil das aktuelle Album war ja quasi auch 6 Jahre oder 5 Jahre lang angekündigt. Genau, aber 5 Songs von Songs of a Lost World konnte man auf der vorangegangenen Tour schon live erleben.
Ich finde das echt genial, dass er oder dass die Band, dass sie eben nicht jetzt alles darauf gepackt hat, sondern in Anführungsstrichen nur 8 Songs. Ich weiß ja auch, dass Cure-Klassiker wie Face oder Pornography auch in Anführungsstrichen nur 8 Songs haben. Und sag doch mal unseren Reflektor-Hörerinnen und Hörern, warum sollten wir uns das neue Cure-Album anhören?
Oh je, das ist, also ich finde, das Album hat sowohl musikalisch wie auch lyrisch wirklich Tiefgang. Es ist eine 49-minütige Reise quer durch verschiedenste Emotionen und assoziiere die überhaupt nicht negativ, sondern da spiegelt sich für mich genauso viel Hoffnung wieder wie auch Verzweiflung. Und das so gleichwertig ineinander übergehen zu lassen, das gelingt Robert Smith hier wahnsinnig gut. Und damit passt dieses Album, finde ich, auch in diese sehr belastende Zeit, würde ich sagen. Und im Übrigen, der Grund, warum da nur 8 Songs drauf sind und warum das so ein klassisches Format hat, was ich großartig finde, das haben wir Roberts Frau zu verdanken, so hat Robert Smith im Interview gerade erzählt. Mary hat sich die Songs angeschaut, also die Frau von Robert, Mary Poole Smith, und hat gesagt, ey, du wirst hier nicht fertig, wenn du das, was du auf deinem Zettel stehen hast, alles fertig machen willst, dann dauert das noch Jahre. Und dann hat er wohl gesagt, ja, dann wähl doch das aus, was du am besten findest. Und sie hat dann dieses Tracklisting wohl vorgeschlagen. Und das finden in der Community natürlich alle großartig.
Wie romantisch.
Mary Poole Smith ist da sowieso extrem beliebt.
Ja, ich finde auch, dass das Album gut in die Zeit passt. Ich meine, ich habe Bekannte und Freunde, die The Cure lieben, so wie wir beide, und ich habe aber auch Bekannte und Freunde, die The Cure nicht mögen. Ich glaube, diejenigen, die nicht mögen, diejenigen macht die Musik von The Cure geradezu aggressiv. Ich glaube, und ich glaube, das ist deshalb, weil sie die Stimmung, die in der Musik und in den Texten von The Cure vorkommen, weil sie die, meine bescheidene Analyse, weil das Menschen auch schwerfällt, sowas zuzulassen. Es geht ja um existenzielle Themen. Es geht ja ums Altwerden. Mhm. Es geht um den Tod von Angehörigen. Und das ist vielleicht nicht das, wo sich jede mit in der Musik auseinandersetzen möchte.
Ja, es geht auch in vielen Texten immer wieder so um verpasste Gelegenheiten, um etwas bereuen, Selbstzweifel, selbstreflexive Momente. Und so ein bisschen wird das Weltgeschehen ja auch angekratzt oder angedeutet, ne, mit so Metaphern wie in War Song oder Drone, No Drone, was ja in den Texten konkret eher Bezug auf Beziehungen nimmt, beziehungsweise bei Drone, No Drone geht's darum, dass er in seinem Garten saß, in Unterhosen oder in Pants, wie er sagte, und auf einmal flog eine Drohne über diesen Garten und das hat ihn wahnsinnig aufgeregt, ne? Aber diese Songs und diese Metaphern schlagen dann schnell die gedankliche Brücke in die Jetztzeit und natürlich auch zu den großen Fragen und Ängsten, ohne aber aufdringlich zu sein. Aber natürlich kann man das, den Duktus von Robert Smith auch anstrengend finden, ne? Also ich meine, Leute beklagen sich ja immer über Weinerlichkeit und so. Aber ich muss sagen, mich holt das total ab und mich hat das immer eher aufgefangen und aufgebaut als sozusagen runtergezogen.
Mich auch, aber es gibt ja auch fröhliche Popsongs von The Cure, wie zum Beispiel Sunday I'm in Love, Caterpillar, also es gibt natürlich...
Friday.
Sunday, habe ich gesagt? Sunday I'm in Love? Ja Friday. Friday I'm in Love, Caterpillar, Just Like Heaven und so, die bestimmt alle einen melancholischen Unterton haben und auch deshalb so toll sind, aber das ist, sowas findet sich auf dem Album nicht, muss man sagen.
Ja, weniger. Also wenn dann angedeutet im Song A Fragile Thing, der hat so radiotauglichen Refrain-Appeal, finde ich. Ne? Aber das ist so die einzige Nummer, die jetzt so in so konventionelle Formate vielleicht noch reinpasst.
Ich hatte bei Drone, No Drone, den du eben erwähnt hast, da dachte ich an den Song The Kiss, den Opener vom 87er Album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Sowas, was diesen Bass angeht und so. Und es ist ja so, jeder, der The Cure mag, hat seine Cure-Lieblingsalben. Bei mir sind es Three Imaginary Boys, das Wave-Album, sag ich mal, der ist das Debüt. Und 17 Seconds, vor allen Dingen das Letztere halte ich echt für ein Meisterwerk. Und ich habe dann aber auch die Haken, die The Cure geschlagen hat, wirklich mit Begeisterung verfolgt. Also auch schon damals in Echtzeit, dass sie eben nach dem Album Pornography, diesem düsteren Album aus dem Jahr 82, nicht immer mehr im Gothic-Rock versanken, sondern dann nur ein Jahr später mit The Walk so einen Disco-Pop-Song veröffentlichten und Im Jahr 1989 dann erschien Disintegration. Dieses Album gilt ja als Meisterwerk. Mhm. Das ich bin in so einer Mindermeinung, bin kein Riesenfan dieses Albums, aber mir ist klar, was für ein Meilenstein das ist. Und Songs wie Lullaby oder Love Song finde ich auch toll, natürlich. Findest du, dass dieses Album Songs of a Lost World hier an Disintegration anschließt oder schließt es direkt an Bloodflowers an? An was schließt es an? Schließt es überhaupt an was an, also oder ist das ein völlig neues Kapitel?
Also ja, ich finde, es ist ein neues Kapitel. Also es gibt ja Leute, die empfinden das Album so ein bisschen in Richtung Wish stellenweise, das 92er Album, wo auch halt sehr, sehr lange epische Stücke drauf sind, wie From the Edge of the Deep Green Sea und sowas. Es gibt sicherlich auch Referenzen in Richtung Disintegration. An einigen Stellen gibt es sogar diese gesprochenen Chöre, die beim Titelstück von Disintegration auch drin sind, was ich eine sehr schönen Rückgriff finde. Aber ich finde insbesondere auch, dass man hier die Qualität der Band in den letzten 15 Jahren hört, die man eben nur live genießen konnte, auf den wirklich langen, tollen Welttourneen, die sie gemacht haben. Jeweils immer ohne Album. Das war ja auch das Wilde, dass sie halt ewig lange Tourneen gespielt haben. All around the globe, ohne ein neues Album zu veröffentlichen. Aber während dieser Tourneen hat die Band einen neuen Sound entwickelt, der natürlich auch basiert auf Reeves Gabrels, der ehemalige Bowie-Gitarrist, der jetzt dabei ist, der hier großartig spielt. Oder auch den von dir schon angesprochenen Verzerrern, die Simon Gallup jetzt nochmal wieder in neuer, genau, der Bassist wieder in neuer Intensität benutzt. Und viele andere Elemente mehr, die man von den Live-Shows kennt, die jetzt hier auf dem Album zu hören sind. Also ich finde, es ist so ein bisschen, es gibt Reminiszenzen an die Vergangenheit, ja, an verschiedene Alben, aber es gibt eben auch die ganz neue Band zu hören.
Ja, ja. Das ist, glaube ich, gut gesagt. Es war ja so im Jahr 2002, Fast and Secure, ja, die Alben Pornography, Disintegration und das ja auch schon angesprochene 2000 erschienene Bloodflowers live zu einer Trilogie zusammen. Meine These ist, die neue Trilogie ist 17 Seconds, Disintegration und Songs of a Lost World. hält die einer Expertin wie dir dieser Standpunkt stand?
Also das kommt ein bisschen auf die Perspektive an. Ich bin jetzt gerade verblüfft, dass 17 Seconds mit drin ist, weil das sehe ich eher als Bestandteil so der Dark Trilogy, also 17 Seconds, Faith, Pornography.
Stimmt, aber das ist ja auch eine Trilogie.
Wenn du das so empfindest, finde ich das gut. Also ich sehe das Album erstmal so für sich. Ich glaube, das braucht ein bisschen Zeit bei mir, um das einordnen zu können. Ich habe jetzt so für mich wirklich eine sehr hohe Bewertung an dieses Album vergeben, weil ich mega begeistert bin. Aber man muss auch den Kontext der Zeit immer beobachten, ne? Also wenn man es jetzt bemisst an den beiden Alben aus den 2000ern, die nicht so stark waren meines Erachtens nach, also 413 Dream und The Cure, dann ist dieses Album extrem viel besser. Aber und ob das den Pantheon betritt von Disintegration und so, das werden wir noch sehen.
Ja, okay, man muss ihm Zeit geben. Ich meine, ist das ein Vorteil für die Band, wenn sie 16 Jahre nichts veröffentlicht hat, weil man so lange gewartet hat? Oder baut sich dadurch auch Druck auf? Also wahrscheinlich beides, ne?
Ich glaube, für die Band und Robert war das eine extreme Drucksituation. Also er hat ja in der Corona-Zeit, wie er gesagt hat, auch 18 Monate lang nicht einen Text geschrieben und saß quasi mit den fertig aufgenommenen Instrumentals zu Hause im Studio und kam nicht weiter. Also da merkt man schon, das sind optimale Bedingungen so für Writers Block oder auch so irgendwie das immer weiter vor sich herzuschieben. Für uns als Fans war es auch eine wilde Fahrt. Also du kannst bei YouTube mal gucken, da gibt es ganz viele Fangruppen, die Videos zusammengeschnitten haben. The Long and Hard Road to Songs of a Lost World, ne? Also wo alle Interviews und Andeutungen und Sachen über Jahre immer wieder weiter postponed wurden, also verzögert wurden. Und Simon Gallup, ja 2021, der Bassist, ist ja beinahe ausgestiegen irgendwie, weil er sozusagen mit der ja, Ankündigungspolitik oder mit der Kommunikation nach außen nicht mehr glücklich war. Und sogar davon sprach, dass Robert sozusagen nur noch Lügen über das Album verbreiten würde oder allgemein über die Pläne der Band. Also es war, glaube ich, sehr, sehr spannungsgeladen. Man hat diese Promophase, die dann sehr plötzlich kam, im Oktober oder September ging es los mit Postern, die an denkwürdigen Orten aufgehängt wurden. Zum Beispiel in der Bar The Railway wurde ein Poster aufgehängt und das war ein Club, wo sie zu Three Imaginary Boys Zeiten, also in den 70ern, ihre ersten Konzerte gespielt haben, eigentlich noch vor dem ersten Album. Und dann ging sozusagen die Mundpropaganda los. Was soll das bedeuten? Also warum hängen da jetzt Poster mit einem schwarzen Aufdruck, Songs of a Lost World und so? Also diese Guerilla-Promo hat es dann für uns Fans nochmal extrem spannend gemacht.
Ich hätte dann ja gedacht, wenn da ein Poster hängt, kommt jetzt wieder so ein New Wave Album. Das ist es ja nicht, aber
nicht ganz.
Zum Artwork mal vielleicht auch nochmal zwei Worte. Das ist ja ein Werk, Bagatelle, Schwarz-Weiß, eine Skulptur aus dem Jahr 1975 des slowenischen Künstlers Janez Pirnat. Der hat 1932 bis 2021 gelebt. Finde ich richtig toll, das Cover, weil es auch so...
Ja.
Oder? Was sagst du? Ah ja, du hast es, dir liegt es davor.
Wunderschön. Ja, das war meine erste große Erleichterung, als ich das Artwork gesehen habe, dachte ich, wow, das ist richtig gut, das gefällt mir, diese Texturen von dem Stein, der Ausdruck von dieser Skulptur und die ganze Atmosphäre, die das ausstrahlt, das sind optimale Voraussetzungen. Denn mit dem Artwork kann man ja viel falsch machen als Künstlerin und The Cure haben auch schon Artworks präsentiert in den 2000ern, die nicht ganz so gut angekommen sind, zumindest bei mir nicht.
War das nicht dieser eine mit diesen Kinderzeichnungen? Oder?
Ja, das zum Beispiel, das ist,
bei welchem
ist nicht
Album
schlecht.
Ist das? Ist das bei Bloodflowers oder bei...
Nee, das Self-Titled.
Ah ja,
das Self-Titled.
Okay. Ja, das fand ich...
Von 2004.
Das fand ich eigentlich ganz gut. Aber ich finde, das ist
ja, das ist auch gut, aber...
Das ist doch jetzt weniger beliebig hier und das entspricht sehr den Songs auf den Album, finde ich. Und
genau. Robert hat sich die Skulptur ja auch gleich gekauft. Das fand ich auch eine interessante Info. Ach,
du hast echt hier die Hintergrundinfos, sehr gut.
Ja, ja. Und es gibt eine Geschichte dazu. Und zwar, er hat diese Skulptur im Internet gefunden. Und hat darüber recherchiert und hat dann festgestellt, dass genau an dem Tag, wo er auf diese Skulptur gestoßen ist, wo er gleich dachte, das könnte unser Cover sein, ist der Künstler verstorben am selben Tag. Und das ist natürlich irgendwie so eine Coincidence, der auch irgendwie denkwürdig ist. Und nach einer respektvollen Trauerpause hat er dann die Witwe kontaktiert und dieses Objekt erstanden und selber fotografiert fürs Cover.
Er hat das fotografiert.
Aha. Ja.
Interessant. Lass uns noch mal kurz, das Album kommt ja in weiten Teilen gut an, habe ich das Gefühl, auch in der Presse. Ich nenne nachher noch mal eine andere Kritik, aber eigentlich meistens kommt es gut an. Es wird oft darauf rekurriert, wie jung Robert Smiths Stimme klingt, so gebe ich auch recht, finde ich so irgendwie faszinierend. Robert Smith ist, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist 65. Was ich halt auch sehr liebe, und das setzt diese Stimme noch schöner in Szene, finde ich, wie viel Zeit sich die Songs lassen, überhaupt bis es zum Gesang kommt. Bei der Vorab-Single Alone dauert es 3 Minuten 20 Sekunden, bei And Nothing Is Forever 2 Minuten 45, bei I Can Never Say Goodbye 2 Minuten 23. Das sind ja schon alles Längen. Das sind ja schon alles heutige Single-Längen von, ich sag mal jetzt, normalen Bands, die sich so auf Spotify rumtummeln. Bei Ant Song sind es sogar 6 Minuten und 23 Sekunden, bis der Gesang anfängt. Die Musik davor ist dann eigentlich, mich erinnert das an Ouvertüren in einer Oper oder in einem Ballett. Und wie nimmst du das wahr? Wie, 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 was, wie bestimmt das deine Wahrnehmung von der Musik, dass man so lange auf den Gesang wartet?
Also das finde ich phänomenal und das liebe ich auch an den großen Alben der Band, dass es da auch an vielen Stellen so ist. Ne? Also auch bei Disintegration gab es Songs, die wo der Gesang sehr lange auf sich warten lässt, auch bei Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me und vielen anderen Platten. Und was ja auch immer ein Faktor ist, also auf vielen Platten gibt es auch Instrumentalstücke und so. Das heißt, Cure ist eine Band, die auch ganz viel Gefühl, Stimmung und Inhalt über ja das Instrumentenspiel ausdrückt. Und dass die Band nach wie vor so spielfreudig ist, finde ich großartig. Ne? Das schaffen sehr wenig Bands, finde ich, in dem Maße. Ich kann übrigens nur sagen, es gibt ja in der CD-Ausgabe des Albums auch eine Instrumental-CD. Und das fand ich anfangs irgendwie eine befremdliche Idee. Aber die habe ich mir gestern mal angehört. Und es macht total Sinn, weil man hört auch nochmal ganz andere Gitarrenmelodien und Spuren, die sich sonst mit dem Gesang sozusagen verschmelzen. Mhm. Und das ist also mit Bedacht hier gemacht worden und kein Fülltonträger oder so. Und positiv zu bemerken auch, die CD kommt mit 3 Tonträgern quasi und zum Preis von einer CD. Das finde ich wirklich herausragend, dass Cure auch die Preispolitik weiterhin so im Auge haben und sich nicht so gehen lassen wie viele andere Weltstars, was so den Einführungspreis eines neuen Albums angeht.
Ja, das ist ja auch alles so teuer geworden. Ich war letztens mal irgendwie, ich muss zugeben, ich bin selten in Schallplattenläden und ich habe echt gestaunt, wie die Preise angezogen haben. Das hat natürlich auch viel mit den Herstellungspreisen zu tun. Das ist mir schon bewusst. Aber ja, das ehrt die Band sehr. Ich beim Konzert hier letztens in Berlin war ich mal am Merchandise-Stand und habe da nicht schlecht gestaunt, dass es da T-Shirts für 15 Euro gab. Das ist ist ja weit unter dem, wo das normal angeboten wird. Zu den Songs vielleicht auch noch was ich finde ja auch diese repetitiven Arrangements so schön. So. Und diese werden natürlich durch die Länge nochmal besser in Szene gesetzt. Und das ist ja auch fast so. Teilweise sind das ja eher Tracks als Songs. Ist vielleicht jetzt ein bisschen eine steile These, aber ich finde es schon.
Ja. Ja, das stimmt sicherlich. Also Songs wie Alone, der grandiose Opener, mit dem sie übrigens auch die Lost World Tour unangekündigterweise eröffnet haben in Riga im Oktober 2022. Da waren alle von den Socken. Was spielen die denn da jetzt? Als ersten Song was Neues quasi. Auch eine großartige Idee, einfach mal einen neuen Song nach Jahren der Live-Abstinenz als erstes zu spielen. Und das sind wenige Akkorde, die über Minuten gedehnt werden. Da ist auch so ein Minimalismus drin, der mich total abholt.
Ja, Minimalismus.
Als ich den Livestream aus Riga gesehen habe, bin ich da richtig abgeflogen vor Freude. Und also Minimalismus ist das eine, aber auf der anderen Seite trotzdem diese Steigerungsfähigkeit, dieser Bombast, den die Band produzieren kann. Mittlerweile sind sie ja auch wirklich toll ausgestattet, live mit Roger O'Donnell, der Disintegration Keyboarder ist seit langem wieder aktiv, ganz fähig und prominent auch auf dem neuen Album vertreten. Wie gesagt, Reeves Gabrels, der ehemalige Bowie-Gitarrist, der auch bei Tin Machine gespielt hat und so, der wirklich an der Gitarre nochmal ein ganz anderes Zauberlevel aktiviert hat, finde ich. Und Simon Gallup und Jason Cooper und Robert Smith sind einfach Ausnahmemusiker, die auch mit 2 Akkorden einen 10-minütigen Song zu einem Erlebnis machen können. Und das
und für mich,
respektiere ich sehr.
Ja, schön gesagt. Und für mich ist so, da ist Bombast. Das Album hat was Bombastisches, aber es ist ein anderer Bombast als der Bombast, der teilweise auf Disintegration zu hören ist, der mich immer so ein bisschen, der mir irgendwie ein bisschen mich immer zu sehr an Pink Floyd erinnerte und als auf eine neue Art. Und sag mal, und hast du einen Lieblingssong?
Auch rockiger, ne?
Hast du einen Lieblingssong?
Ja, also das ist ganz schwer, weil ich die Songs hier sehr gleich auffinde bei dem Album, was ja auch für das Album spricht. Aber mein erster Impuls ist jetzt nach einer Woche des Hörens All I Ever Am, der vorletzte Song.
Oh ja, der
das
ist
war
schon
einer der,
Mhm. Ja, bitte.
Das war einer der Songs, die auch live vorher noch nicht präsentiert worden waren. Und ja, also die, da zum Beispiel ist die Komposition ziemlich ausgefuchst. Also da gibt es sehr interessante Akkordsteigerungen und das ist ein Grower, finde ich, aber der hat halt trotzdem so einen poppigen Appeal und dennoch diese Despair, die ich mir von Cure wünsche. Also da haben sie wirklich meinen Nerv total getroffen.
Ich habe ja vorhin auch negative Kritiken erwähnt. Im Rolling Stone, das ist kein unbedeutendes Musikmagazin, ja. Deutschen Rolling Stone, ich weiß nicht, was im amerikanischen Rolling Stone stand. Im deutschen Rolling Stone stand müde und ausgelaugt. Mhm. Das soll das Ende sein. 2 von 5 Sternen. Naja, kann man so sehen, aber ich denke, ja, vielleicht, das kann das Ende dieser Band sein, aber wirklich ein starkes Ende. Und deshalb zitiere ich, ja, bitte?
Nee, alles gut, mach mal.
Deshalb möchte ich ja aus dem Endsong vielleicht nochmal gern zitieren, um hier mal die Stimmung nach unten zu drücken. Von mir ins Deutsche übersetzt. Und ich stehe draußen in der Dunkelheit und starre auf den blutroten Mond. Denke an all die Hoffnungen und Träume, die ich hatte und was ich alles tun musste und frage mich, was aus dem Jungen geworden ist und der Welt, die ihm gehörte. Ich stehe draußen in der Dunkelheit und frage mich, wie ich so alt geworden bin. Es ist alles weg, es ist alles weg. Nichts ist übrig von allem, was ich liebte. Es fühlt sich alles falsch an. Es ist alles weg, es ist alles weg, es ist alles weg. Keine Hoffnung, keine Träume. Keine Welt. Nein, ich gehöre nicht mehr hierher.
Mhm.
Ist man auch nicht immer in der Stimmung, ja, also, um sowas zu hören, oder?
Also ich schon. Also als Cure Ultra ist das eigentlich so der Modus, ja, auf dem es anfängt. Und man muss ja auch sagen, es ist nicht der erste Song, den Robert in der Art geschrieben hat. Also wir finden auf Bloodflowers solche Songs, wir finden auf sogar auf The Cure von 2004 so Songs wie Going Nowhere oder auch Wish mit End oder Untitled auf Disintegration. Das ist eigentlich der ganz normale Modus operandi beim letzten Song. Und man muss dazu auch sagen, die Band vollführt gerade bei diesem Text im Hintergrund ein wirklich apokalyptisches, patternhaftes Perpetuum mobile, das vitaler nicht gespielt sein könnte. Also von daher bin ich mal sehr gespannt, wie der Rolling Stones Mensch das begründen will, was er da in die Überschrift gepackt hat, weil die Band klingt auf dem Album schon sehr, sehr vital. Deutlich vitaler zum Beispiel auch als auf dem eher laschen Disintegration.
Ja, gut beobachtet. Ja, zum Abschluss vielleicht. Also, der Rolling Stone hat 2 Sterne gegeben. Und wenn wir jetzt hier mal Sterne vergeben für dieses Album, 1 von 1 bis 5, wie ist deine Bewertung?
4,5.
Hey, hätte ich auch gemacht, genau. 5 ist für mich 17 genau, Seconds vorbehalten.
Ja, also ich bin auch 17 Seconds Fan. Ich bin auch Faith und Pornography Fan. Also das sind so meine 3 Untouchables. Und dann gibt's auch noch Disintegration. Das würde ich da auch noch auf die 5-Sterne-Ebene packen. Und man muss dieses Album ein bisschen vorsichtig behandeln, dass man ihm auch noch die Chance gibt, vielleicht über die Zeit ein bisschen zu wachsen. Und ich habe früher vielleicht so für mich den Fehler gemacht, ich habe in den 2000ern die Alben, als sie rauskamen, natürlich auch total abgefeiert.
Weil man sich ja
aber
freut.
Aber man stellt dann im Lauf...
Weil man sich auch über die
man
neue...
Man freut sich,
man
genau.
Man freut sich über die neue Musik, natürlich.
Genau. Und vielleicht stellt man dann im Laufe der Zeit fest, ja, da waren doch einige Songs drauf, die zu vernachlässigen sind oder so. Und genau, also wachsen lassen und abwarten.
Ja. Liebe Saskia, vielen Dank. Das hat mich echt riesig gefreut, dass wir uns hier über dieses Album unterhalten konnten, dass du mir diese ganzen Informationen geben konntest, die ich jetzt gar nicht so im Detail hatte. Und jetzt noch für die Hörerinnen und Hörer.
Vielleicht als kleinen Tipp.
Bitte?
Ja. Ein kleiner Tipp. Ihr könnt diese ganzen Informationen in dem Interview nachhören. Das geht 1 Stunde 40. Das hat Robert Smith zum Album released und es gibt's auf YouTube, auf dem Kanal der Band.
kommt in unsere Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Und was auch in unsere Shownotes kommt, ist nämlich mein brandheißer Tipp, auch just erschienen, das neue Drone-Album, man kann sagen Drone, oder? Drone-Album von Saskia unter dem Artistnamen Fae Lavaux. Islinjen, oder? Richtig? Heißt es.
Islinjen, ja. Das Album ist auf Dänisch, ist so inspiriert von meiner Dänemark-Reise diesen Sommer. Und die Sounds beschäftigen sich oder drehen sich viel um Wasser, um Eis und um Gletscherwelten, Eismonde und vieles andere mehr. Und genau, da habe ich so 12 Stücke komponiert, die man auf Spotify hören kann. Fae Lavaux, Faye, und Lavaux wie mein Nachname, Lavaux.
Der Link kommt natürlich auch in die Shownotes. Das ist ja nicht dein erstes Drone-Solo-Album unter diesem Namen. Und ja, es ist sehr schöne Musik. Ich empfehle das euch.
Vielen Dank, Jan.
Sehr gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war das Reflektor-Magazin im November. Ich danke euch sehr fürs Hören. Ich danke euch, wenn ihr mitmacht im Club Reflektor. Ansonsten folgt mir und Reflektor gerne auf Instagram. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Hier bei Reflektor geht es dann nächste Woche ab Freitag weiter. Diesmal mit einem Interview mit dem Schauspieler und Musiker Robert Stadlober. Bis dahin verbleibe ich mit dem allerherzlichsten Grüßen. Ich grüße dich, liebe Saskia. Ich hoffe, wir sehen uns bald.
Ja, das hoffe ich auch.
Also, liebe Leute, bis bald. Euer Jan Müller.
Reflektor, der Musikpodcast mit Jan Müller. Eine Produktion von Clouds Hill. Sounddesign Jonas Scherer und Sebastian Muxi Muxfeld. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Stellt euch vor, ihr betretet ein Haus. Und hinter jeder Tür in diesem Haus wartet eine Geschichte auf euch. Geschichten übers Leben, den Tod und alles dazwischen. Mal tragisch, mal komisch, mal laut, mal leise. Eines haben all diese Geschichten hinter all diesen Türen gemeinsam. Sie sind wirklich passiert. Und sie werden euch alle in meinem neuen True Story Podcast erzählt. Mein Name ist Lotti und damit herzlich willkommen im Plothaus. Alle 2 Wochen mache ich hier die Türen auf und lade bekannte Persönlichkeiten ein, die mit mir die unglaublichsten Geschichten von True Crime über Mystery und Survival bis zu weltbewegenden Biografien erleben. Euch erwarten außerdem auch Solo-Folgen, in denen es nur den Plot, also die Handlung und die Erzählerin, also mich, gibt. Aber egal, ob mit oder ohne Besuch, ich freue mich einfach so krass darauf, mit euch all diese aufregenden Räume zu betreten und mit unvergesslichen Geschichten zu füllen. Plothaus. Alle 2 Wochen ab dem 31.10., immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.